Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Ich begrüße euch sehr herzlich zu unserem heutigen Predigtwort. Herr Gott, dass die Rache ist, strahle hervor. Und ihr werdet euch denken, was will der heute von uns? Also ich sage euch gleich, was ich von euch will. Ich möchte, dass ihr heute eure Bibeln dabei habt. Dass ihr die Bibeln aufschlagt, dass ihr sie verwendet. Ich gebe euch keine Abmilderung oder Erleichterung dessen, was ich sage, durch irgendeine Folie. Kommt keine. Verlasst euch nicht drauf. Also nehmt euer Wort Gottes und macht es. Das Zentrum der heutigen Predigt ist Psalm 94 und ich nenne das Ganze einen assoziativen Versuch. Ich möchte mit euch über diesen Psalm reden, was er bedeutet, was er bedeuten kann und ich möchte dazu auch breiter ausführen. Ich leite so ein. Es wird nicht jetzt gleich um diesen Text gehen, aber um andere. Und zwar, der Gott der Bibel will gerühmt werden für seine Güte. Für seine Güte. Diese seine Güte ist verbunden mit Gerechtigkeit und mit Gericht. Das ist ein Konnex, eine Verbindung, die wir nicht leicht herstellen. Gottes Güte, Gerechtigkeit, Gericht. Bei Gerecht kommen wir noch, Gerechtigkeit kommen wir noch irgendwie zur Rande, nicht? Weil wir sagen, ja, Gottes Güte macht uns gerecht oder so, das können wir noch. Aber dann das Wort Gericht noch dazu, das macht uns ein bisschen Mühe. Gott will in seiner ganzen Fülle dargestellt werden. Eine einseitige Darstellung Gottes verzerrt das Verständnis, das wir von ihm und von seinem Charakter haben sollen. Es ist sozusagen ein ständiger Balanceakt, auch in der Verkündigung. Auf der einen Seite ist es wichtig, diese Güte Gottes darzustellen, unmissverständlich, und dass sie umsonst ist. Dass Gott uns in seiner Güte die Vergebung unserer Sünden schenkt. Dass wir uns das nicht verdienen können, dass da keine Leistung damit verbunden sein kann. Das ist richtig. Und überall, wo dort Missverständnisse aufkommen und wo doch ein kleiner Leistungsgedanke ganz versteckt in unserer Privattheologie sich am Überleben hält, genau dort muss verkündigt werden, dass es alles ein Geschenk der freien Gnade Gottes ist und dass seine Güte grenzenlos ist. Ihr habt das verstanden? Abgehakt? Denn jetzt kommt ein Aber. Aber wenn wir von Gott nur mehr so reden, aufgrund der Schwäche unserer Verstandeskraft, ergibt sich daraus ein in unserem Kopf immer falscher werdendes Gottesbild. In der Christenheit drückt sich dann so das aus, dass manche meinen, ja, der Mensch kann eigentlich gar nicht verloren gehen, weil der liebe Gott rettet eh alle. Und was, du bist Opfer irgendeiner Gräueltat? Ach, weißt du, du musst vergeben, denn Gott liebt auch den Gräueltäter. Und ja, wenn du nicht vergibst dem Gräueltäter, der dir so viel angetan hat, dann hast du ein größeres Risiko, nicht in den Himmel zu kommen, weil du nicht vergebungsbereit bist, als wie der Gräueltäter, dem Gott irgendwann ja doch die Schächergnade zuerkennen kann. Ich bin ein bisschen verdreht gerade, versteht ihr das? Nicht nur körperlich, sondern auch in Gedanken. Und diese Art von Theologie ist nicht korrekt. Man muss Gott schon so darstellen, als das, was er wirklich ist. Er ist voller Liebe und unergründlich tief in seiner Güte. Aber Gott ist auch klar und unnachgiebig in seiner Forderung. Die frohe Botschaft ist nicht, dass Gott niemanden verurteilt und dass am Ende niemand in die Verdammnis gehen wird. Das ist nicht die frohe Botschaft. Die frohe Botschaft ist, dass Gott dich aus diesem Verdammnisfeuer rausholen kann und retten kann. Das ist die frohe Botschaft. Paulus sagt das im Römer 11, 22. Das ist die erste Stelle, die ich heute lese. Römer 11, 22. Und da sagt Paulus: Sieh nun die Güte und die Strenge Gottes gegen die, welche gefallen sind. Strenge gegen dich, aber Güte Gottes, wenn du an der Güte bleibst. Sonst wirst auch du ausgeschnitten werden. Das heißt, das, was mit unserer Erlösung und Errettung zu tun hat, hängt immer auch zusammen mit der Antwort, die wir auf Gottes Werben geben. Und wenn Gott uns wirbt, dann heißt das tatsächlich, er kann uns alle Sünden vergeben. Es gibt praktisch keine Sünde, die Gott nicht vergeben kann. Gott denkt nicht in Sünden, sondern Gott denkt im, das ist der Abgrund der Sünde, aus dem der ganze Wahnsinn kommt, egal was es ist. Ja. Also, Güte und Ernst Gottes, beides gehört zusammen. Ich nehme einen anderen Text aus der Offenbarung, Offenbarung Kapitel 14, Vers 6. Das ist ein Text, den kennt ihr recht gut. Und will euch hier auf einen interessanten Zusammenhang aufmerksam machen. Offenbarung 14, ab Vers 6, ich lese: Ich sah einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen, der das ewige Evangelium hatte, um es denen zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind, jeder Nation, jedem Stamm, jeder Sprache, jedem Volk. Und er sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott, nehmen wir das so, die Furcht Gottes, ja? Fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre. Und dann heißt es: Die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Betet den an, der Himmel und Erde gemacht hat und das Meer und die Wasserbrunnen. Ja, wie kommt das, dass die Verkündigung des ewigen Evangeliums, der ewig währenden Frohbotschaft, einen ganz starken Pfeiler drin hat, der heißt, die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Wie geht das? Wie macht ihr das zusammen? Stunde des Gerichts und ewiges Evangelium. Ist übrigens auch im Alten Testament schon so. Bitte. Prediger, Kapitel 12. Ihr findet das Buch Prediger, es ist in den Weisheitsbüchern des Alten Testaments, nach Sprüchen. Prediger, die letzten Verse des Buches. Was sagt er hier? Und ihr werdet erstaunt sein. Vielleicht kennt ihr es schon. Er sagt: Das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Wir haben das schon im Ohr ein bisschen von Offenbarung 14, nicht? Fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das soll jeder Mensch tun. Wie war das mit der ersten Engelsbotschaft? In der ganzen Welt verkündet. Fürchtet Gott, gib ihm die Ehre, halt seine Gebote. Und jetzt kommt's. Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in ein Gericht über alles Verborgene bringen. Die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Also vom Wortklang her ist Prediger Kapitel 12 die Urstelle für Offenbarung 14. Das ist ganz klar erkennbar. Aber nicht nur hier, sondern überhaupt ist im Alten Testament ständig von dieser Güte Gottes die Rede, die rettet, aber auch dem Ernst Gottes, der uns in Bedrängnis bringen kann, wenn wir uns Gott nicht beugen. Ich nehme zwei Stellen noch, um das zu erklären, und dann wenden wir uns Psalm 94 zu. Die erste ist Psalm 33. Psalm 33. Da steht zum Beispiel: Er, das heißt Gott, liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist voll der Gnade des Herrn. Und wir müssen verstehen, in den Psalmen ist das ja immer in Parallelgliedern geschrieben. Wenn da steht, er liebt Gerechtigkeit und Recht, das ist das Glied A, dann kommt das Glied B, das dasselbe ausdrücken soll. Die Erde ist voll der Gnade des Herrn. Das Endergebnis also, wenn Gott Gerechtigkeit und Recht liebt, ist, dass die Erde voll ist der Gnade des Herrn. Wir Irdische, die schon ein bisschen Denkprobleme haben, das ist einfach so, der Mensch ist nicht voll da in seinem Geist. Wir haben Probleme mit diesen Begriffen alle im selben Topf. Gnade, Recht, Gerechtigkeit. Nicht? Recht und Gerechtigkeit kann dem einen etwas bringen und dem anderen etwas nehmen. Und doch ist die Erde voller Gnade des Herrn. Oder aus demselben Psalm, Vers 18. Siehe, das Auge des Herrn ruht auf denen, die ihn fürchten, die auf seine Gnade harren, dass er ihre Seele vom Tod errette und sie am Leben erhalte in Hungersnot. Unsere Seele wartet auf den Herrn, nicht? Deine Gnade sei über uns. Also, die Gnade ist da, aber es ist auch die Gerechtigkeit da. Und das Recht. Und wenn wir jetzt sagen, die Sünde ist die Gesetzlosigkeit, das Unrecht, dann ist doch vollkommen klar, dass Gnade und Recht für den Sünder schwierige Begriffe sein müssen. Und Gerechtigkeit noch dazu und alles in einem. Das muss ein schwieriger Begriff sein. Wie komme ich denn da zur Rande? Wie kann mir denn Gnade werden, wenn ich ungerecht bin? Wie kann denn Recht für mich Erlösung bedeuten? Der alttestamentliche Mensch hat damit kein Problem. Er kann diese Dinge alle gleichzeitig denken, dafür muss er aber die Begriffe dann auch richtig interpretieren. Der Begriff Gericht ist für uns nicht unbedingt positiv besetzt. Ich meine, wenn ich vor Gericht Recht bekomme, dann ist er positiv besetzt. Aber viele Menschen bekommen vor Gericht nicht Recht. Nicht? Oder viele Menschen bekommen ihr Recht und das ist dafür dann die Strafe, die das Gericht ihnen zuerkennt, weil sie etwas Böses getan haben. Dann ist das auch nicht so positiv für sie. Sie empfinden es nicht. Aber eigentlich ist Gericht ein positiver Begriff. Denn Gericht bedeutet im Alten Testament immer, dass Gott auf der Seite des Schwachen steht, auf der Seite des Bedrängten steht und ihm Recht verschafft. Dem Bedrängten in der Not kann nichts Besseres passieren, als dass Gott Gericht hält. Denn das bedeutet seine Erlösung. Darum ist auch die Stunde seines Gerichts ist gekommen in der ersten Engelsbotschaft eine Frohbotschaft. Denn die erste Engelsbotschaft erreicht die Welt ja sozusagen auf dem Tiefpunkt ihrer Geschichte. Das heißt, wenn die Stunde des Gerichtes Gottes wirklich da ist, dann, Leute, dann haben wir alle Grund zum Frohlocken und zur Freude. Denn die Verheißung ist, dass Gott, der Alte an Tagen, Buch Daniel Kapitel 7, Vers 22, Gericht halten wird für die Heiligen des Höchsten. Das Gericht ist also eine frohe Botschaft. Wir nennen das manchmal auch das Untersuchungsgericht. Das ist halt ein Begriff, der sich eingeschlichen hat in unsere Theologie, aber den brauchen wir eigentlich nicht. Also ich schlage vor, ich verwende den Begriff selber nie, Untersuchungsgericht. Ich sage einfach, 1844, das ist der Anfang des Gerichts. Und das Ende des Gerichts wird sein nach den 1000 Jahren. Es ist ein Gericht, immer dasselbe. Nicht, dass wir das auch verstehen. Und es ist deshalb auch legitim, dieses Gericht herbeizuwünschen. Ein interessanter Gedanke, finde ich. Es ist legitim, dieses Gericht Gottes herbeizuwünschen, weil es uns als die, die wir auf ihn und auf seinen Namen hoffen, die Erlösung bringt. Psalm 94. Lass uns den jetzt Vers für Vers durchgehen. Es ist ein Abenteuer, Altes Testament zu lesen, liebe Geschwister. Als Adventisten bezeichnen wir uns ja auch als Christen. Und das Wort Christ kommt ja aus dem Neuen Testament, nicht der Christus, der Messias, das ist Jesus. Und das ist alles super und ich möchte das überhaupt nie anders haben. Und es ist die Krönung der ganzen Botschaft. Aber Leute, verachtet mir nicht das Alte Testament. Wer das Alte Testament wirklich zu verstehen beginnt, weiß, dass wir hier einen Schatz haben. Einen Schatz. Aber er ist geschrieben worden vor über stellenweise vor über 3000 Jahren. Man kann die Sprache übersetzen, aber dass man den Geist begreift, dessen, was man da hört und liest, da muss man sich ein bisschen in diese Situation hineinversetzen. Man kann einfach lesen und sagen, boah, was sagen die da und fertig. Man muss sich das überlegen, was das bedeutet. Fangen wir an. Psalm 94, Gott der Rache, Herr, das heißt Jahwe, Gott der Rache, strahle hervor. Oder wie andere Übersetzungen bringen, erscheine. Das müsst ihr euch so vorstellen wie bei PowerPoint, nicht? Da könnt ihr dann einstellen bei den einzelnen Folien, wie die aufscheinen sollen. Und dann könnt ihr, was weiß ich, blinken, erscheinen oder so irgendwas anklicken. Und so wie du da erscheinen anklingst, so ist das hier gemeint. Erscheine. Gott der Rache, strahle hervor. Das Licht und das Gericht und auch die Güte, das ist tatsächlich im Alten Testament alles gleichzeitig denkbar. Es ist so wie auch im Psalm 80, Vers 2, da haben wir denselben Begriff, wird es auch so dargestellt, Psalm 80, Vers 2. Da heißt es, du Hirte Israels, der du Josef leitest wie eine Herde, höre doch, der du thronst auf den Cherubim, strahle hervor. Also wenn Gott hervorstrahlt, was passiert dann? Vers 3. Vor Ephraim, Benjamin und Manasse, erwecke deine Macht, komm zu unserer Rettung. Strahle hervor bedeutet, rette uns. Vernichte die Widersacher. Oder Vers 7. Du setzt uns zum Streit, unseren Nachbarn und unsere Feinde spotten über uns. Gott, der Herrscher, stell uns wieder her, lass dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet. Das Licht, das da kommt, rettet uns. Nochmal in Vers 20, nicht? Stell uns wieder her, Herr Gott, der Herrscher, lass dein Angesicht leuchten, so werden wir errettet. Und wenn im aaronitischen Segen es heißt, dass Gottes Angesicht soll leuchten über dir, dann meint das genau das, derselbe Begriff. Der Herr leuchtet über dir, das heißt, er rettet dich. Er hat dich gefunden in all deiner Finsternis. Und das macht das Gericht Gottes. Das Gericht Gottes, ich wiederhole es, ist dafür da, die Schwachen zu retten und zur Erlösung zu führen und die Bedränger, die gegen Gott kämpfen, zu verdammen. Also wer die Seite der Verdammung Gottes durch Gott nicht annehmen kann, hat ein falsches Bild von Gott. Gott muss das Böse verdammen, sonst hört es nicht auf. Ja, glaubt denn irgendjemand in diesem Saal, dass das Böse von allein aufgibt? Das wird nie passieren. Das heißt, will das Böse aus dem Universum wegkommen, wenn das wegkommen soll, dann muss Gott es vernichten. Und damit er das tun darf, gibt es vorher eben dieses Gericht, wo das ganz klargestellt wird. Das sind die, die Bedrängten, das sind die, die auf deine Gnade hoffen, das sind die, die zu dir flehen, das sind die Bedränger, das sind die Mörder, das sind die Zauberer, das sind die Unzüchtigen. Versteht ihr? Es gibt diese Trennung und diese Scheidung. Und diese Güte Gottes, die uns rettet, also wenn ich das sage, Gott der Rache, das heißt, gib mir mein Recht, errette mich, strahle hervor, lass dein Licht leuchten, dann ist interessant, wie das auch ein anderer, das ist, wir wissen nicht genau, Psalm 94, wann der entstanden ist, steht nicht da, dass er von David ist, also man weiß es nicht, aber bei Daniel kommt doch etwas vor, das mich auch daran erinnert. Und das meine ich jetzt mit assoziativer Versuch. Kennt ihr in Daniel 7 die Stelle, wo es heißt, und von ihm ging aus ein Fluss von Feuer. Oder wie es eine andere Stelle übersetzt, ein langer feuriger Strahl. Das sind ja alles Bilder, nicht? Der Daniel versucht das zu beschreiben, die Übersetzer versuchen das zu begreifen. Jedenfalls ist es klar, da ist der Alte an Tagen, sitzt in Daniel 7, 9 und 10 zu Gericht. Gericht wird gehalten, die Bücher werden aufgetan. Merkt ihr, da kommt diese Leuchtkraft Gottes durch. Und die wird wieder verbunden mit Gericht. Aber dieses Gericht eben, ich wiederhole es, ist zugunsten des Volkes Gottes und zum Schutz des Volkes Gottes und dient der Vernichtung der Feinde Gottes. Dass wir das auch klar verstehen. Für die Seinen, gegen die Bedränger. Und dann, wenn wir das also haben, Gott der Rache, Herr, Gott der Rache, strahle hervor, erhebe dich, Richter der Erde, vergilt den Hochmütigen ihr Tun. Bis wann werden die Gottlosen, Herr, bis wann werden die Gottlosen verlocken? Wo habt ihr denn das nochmal, dieses bis wann? Assoziativer Versuch. Ad Mattai, bis wann? Bei Daniel, Herr, wie lang soll das noch dauern? Der Irrsinn da. Wie lang soll das noch dauern? Es ist sehr denkverwandt, nicht? Da kommt der Richter und wird angeflieht. Mach ein Ende, bitte. Auch in der Offenbarung kommt das nochmal, nicht? Wie lange sollen wir noch warten, sagen die Seelen unter dem Altar? Das ist ein Denkkonzept. Und da müssen auch nicht immer die gleichen Vokabeln sein, versteht ihr? Viele, die Exegese machen, halten sich nur damit auf, zu schauen, ob die Grammatik stimmt, ob die gleichen Vokabeln vorkommen. Es geht nicht nur um die gleichen Vokabeln. Gleiches Vokabeln ist super, aber wisst ihr, dass Ellen White sagt, die gleichen Begriffe bedeuten nicht immer das Gleiche, sagt sie selber. Die ist schon im 19. Jahrhundert so weit gewesen, konnte kein Griechisch und kein Hebräisch. Aber das war einfach klar da. Das Wort Gesetz bedeutet nicht immer dasselbe. Man muss wissen, wovon man redet. Das Wort Wein bedeutet nicht immer dasselbe. Man muss wissen, wovon man redet. Also hier diese bis wann Frage, nicht, dass er, ist ja bei uns löst das sofort eschatologische Assoziationen aus. Da geht's ums Ende der Welt. Wie lang geht denn das noch? Ja. Und dann kommt diese Frage, bis wann werden die Gottlosen frohlocken, übersprudeln, freches Reden, werden sich rühmen alle Übeltäter? Dein Volk, Herr, zertreten sie, dein Eigentum bedrücken sie, die Witwe den Fremden bringen sie um, die Waisen ermorden sie. Sie sagen, Jahwe sieht es nicht, der Gott Jakobs merkt es nicht. Ja, heute sagt man nicht, Jahwe sieht es nicht, der Gott Jakobs merkt es nicht, heute sagt man, es gibt keinen Gott. Das kommt auf selber raus. Nicht? Das ist aber nicht die gute Erkenntnis. Es ist eine Schilderung derer, die die Bedränger des Volkes Gottes sind. Deshalb haben wir ja diesen ganz starken Auftrag, die Menschen auf das Wort Gottes und auf die Erlösung durch Christus hinzuweisen. Denn viele wissen es einfach nicht. Und viele hatten noch keine Möglichkeit, ihre persönliche Entscheidung zu treffen, weil niemand die Entscheidung an sie herangetragen hat. Aber am Ende, das muss uns klar sein, gibt es nur zwei Gruppen. Am Ende gibt es die, die wissen, dass sie Gott und Jesus angenommen haben, und jene, die darüber spotten und lachen. Das wird das Ende sein. Noch ist alles im Fluss, darum haben wir einen Auftrag. Meine Frage ist, glauben denn die Bösen wirklich, dass sie mit ihrem Tun am Ende durchkommen werden? Dass ihre Gottesleugnung glaubhaftig ist? Dass ihre Ausreden überzeugen können? Und jetzt kommt eine sehr interessante Argumentation im Psalm. Vers 8. Habt Einsicht, ihr Unvernünftigen unter dem Volk. Ihr Toren, das heißt so viel wie ihr Verrückten, ihr Dummköpfe, ja? Ihr Toren, wann werdet ihr verständig werden? Und jetzt kommt eine interessante Argumentation. Der das Ohr gestaltet hat, sollte der nicht hören? Der das Auge gebildet hat, sollte der nicht sehen? Was spricht das denn an? Auge schaffen, Ohr schaffen. Das spricht die Schöpfung an. Und es ist ein im Alten Testament innewohnendes Denkkonzept, dass Gott deshalb unser Richter ist, weil er unser Schöpfer ist. Die Tatsache, dass Gott uns geschaffen hat, macht ihn zu unserem Erlöser und zu unserem Richter. Das ist das Denkkonzept. Ohne die Schöpfungstheologie ist das andere ohne Grund und Grundlage. Und jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, wie das in einer Welt klingt, die ja gar nicht an einen Schöpfergott glaubt. Und jetzt versteht ihr auch, warum schon in der ersten Engelsbotschaft, die ja in der Endzeit so stark gebracht werden soll, der Schöpfungsglaube und die Schöpfungsverehrung, die Verehrung Gottes als unser Schöpfer so stark betont wird, weil das in eine Zeit hineingesagt wird, wo man Gott seine Schöpfermacht aberkennt. Und damit ist das alles brandaktuell. Hier aber schon vor 3000 Jahren im Text des Psalms 94 wird klar gemacht, seid ihr dumm? Versteht ihr nicht, dass euer Dasein einen Grund hat und dass dieser Grund die Schöpfung durch Gott ist? Versteht ihr das nicht? Und wenn ihr wirklich versteht, dass Gott euer Schöpfer ist, wie könnt ihr dann meinen, dass er eure bösen Taten übersieht? Das ist die Logik hier. Der das Auge gebildet hat, sollte der nicht sehen. Der die Nationen unterweist, sollte der nicht zurechtweisen. Interessantes Wortspiel, das der Elberfelder Übersetzung hier gelungen ist. Der die Nationen unterweist, sollte der nicht zurechtweisen. Da glaubst du, Gott kann dir nicht sagen, was du tun sollst? Und das ist genau der Punkt. Lest die modernen Philosophen. Das, was die Leute am meisten ärgert, wenn sie unchristliche Philosophen sind, ist die Vorstellung, dass ihnen irgendjemand außerhalb eine Vorschrift macht darüber, was sie zu tun haben. Das können sie nicht ertragen. Ihr denkt, das sei jetzt einfach nur so von mir erfunden. Lest die zeitgenössischen Philosophen. Die ganze Ethikdiskussion, die sich ad absurdum führt, weil überhaupt kein Gott mehr in Erwägung gezogen wird. Wie soll ich denn Ethik begründen, wenn ich niemand habe, der sie von mir fordern kann? Wenn Ethik etwas ist, was der Mensch selber bestimmen kann, dann gibt es keine Ethik. Das ist ganz klar. Also, das ist ein wesentlicher Punkt. Der Schöpfergott hat das Recht, uns zu richten. Und der Schöpfergott hat die Liebe, uns zu erlösen. Der Herr kennt die Gedanken der Menschen. Er weiß, dass sie ein Hauch sind. Der Schöpfer ist also der Richter. Er durchschaut den Menschen ganz und gar, weil er ihn gemacht hat. Vor Gott gibt es keine Täter-Opfer-Umkehr, keine möglichen Ausreden. Wie kann es vor ihm ein Entkommen geben durch den Reichtum seiner Güte, seiner Vergebung, seiner Erlösungen, sowie durch den Reichtum seiner Lehre, seines Worts? Gibt kein Entkommen. Gott vergibt nicht nur, durch seine Vergebung erzieht er den Menschen auch zu einem neuen Leben. Und das Mittel der göttlichen Erziehung ist das Wort Gottes. Ich habe es den Kindern schon so erzählt heute. Vers 12 hier. Glücklich der Mann, den du züchtigst, ja, den du belehrst aus deinem Gesetz, um ihm Ruhe zu geben vor den bösen Tagen, bis dem Gottlosen die Grube gegraben wird. Ist das nicht eine interessante Ausdrucksweise? Also wenn ich Psalmen lese, dann bin ich psychisch, persönlich, in so einem Waberzustand. Versteht ihr das Wort wabern auf Deutsch, was das heißt? Muss ich erklären? Wabern. Da wabert's. Macht mal so einen Topf mit Hefe an und lasst ihn kommen in der Wärme und dann seht ihr, wie da alles so in Bewegung ist und der Hefeschaum sich aufgibt. Das ist wabern. Leute, wenn du Wort Gottes liest im Alten Testament, dann suche einen total empfänglichen Geisteszustand. Suche nicht einen Geisteszustand, der einmal nur aburteilt, richtet, einteilt. Ihr versteht, was ich meine. Es sind alles auch gute Disziplinen, die brauchen wir. Aber wenn du vom Wort Gottes und seinem Geist erfasst werden willst in einem Psalm, dann musst du in einem empfänglichen Zustand sein. Du musst überlegen, was will der Geist Gottes mir sagen? Und ich sage euch, wenn ihr es darauf anlegt, der Geist Gottes erinnert euch an die Dinge. Je mehr ihr lest, desto mehr Querverbindungen findet ihr, die auch nicht in den Fußnoten eurer Bibeln stehen, die aber trotzdem da sind. Weil der Geist empfänglich ist und sich denkt, das hatte ich doch schon mal. Diese Szene hatte ich doch schon mal. Da gibt es doch auch eine andere Stelle, wo so eine ähnliche Art von Argumentation rüberkommt. Und das ist ein großartiger Gewinn, wenn euch der Geist Gottes so führen kann, dass er euch auf solche Dinge aufmerksam machen kann. Ja? Was sind das für böse Tage? Ruhe geben will uns der Herr vor den bösen Tagen, bis dem Gottlosen die Grube gegraben wird. Wisst, was mir assoziativ da einfällt? Offenbarung 12. Der Herr gibt der verfolgten Frau eine Errettung, dass sie errettet wird und ernährt wird vor dem Angesicht der Schlange eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Ihr kennt den Text. Er gibt uns Ruhe. Und in der Eschatologie, also bei Daniel und Offenbarung, findet ihr diese Texte, wo immer klar wird, dass das Volk Gottes verfolgt ist, dass es aber von Gott geborgen wird. Ja? Und auf jeden Fall in die letzte Zeit. Also, ab hier, Vers 12, habe ich eine eschatologische Assoziation. Da geht es mir nicht mehr nur um den großen Versöhnungstag, dass Gott sein Volk richtet. Oder eben schon um den großen Versöhnungstag, aber eben kosmisch. Die Psalmen rechnen grundsätzlich mit dem Ende der Welt. Nur im Hinblick auf einen ewigen Ausgleich machen die Verheißungen Sinn, die dem Bösen das Ende und dem Guten die Ewigkeit zusagen. Wenn ich in den Psalmen lese, dass der Gerechte immer vor dem Herrn gesegnet ist und dass er gedeiht und dann sehe ich in dieser Welt, wie sie die Gerechten umbringen und wie die Bösen triumphieren, wie lebe ich denn dann mit einem solchen Psalmtext? Das ist ja schwierig. Die Antwort ist, die Psalmen machen erst dann wirklich Sinn, wenn du an ihre endzeitliche Erfüllung glaubst. So wie Psalm 73 sagt, da wäre ich fast wahnsinnig geworden, sagt der Psalmist in 73. Asaf ist das, Da wäre ich fast wahnsinnig geworden. Bis ich ins Heiligtum ging und auf das Ende merkte. Und dann sagt er, die ganzen Gottlosen, die jetzt so triumphieren, die werden am Ende auskleiden, wie auf schlüpfrigem Seifenwasserboden. Gott wird sie zu Boden stürzen. Aber das sehen wir jetzt noch nicht. Wenn wir heute in die Welt sind, die Bösen triumphieren in jeder Weise. Aber das ist nicht das, was die Psalmen lehren. Sie sagen, denke über Treblinka, über Auschwitz, über Mauthausen hinaus. Es gibt ein Ende der Welt, in dem Gott Rechenschaft fordern wird. Und alle seine Bedrängten, egal was sie gelitten haben, rechtfertigen wird. Daniel drückt das so aus. Er sagt, das Heiligtum wird wieder zu seinem Recht kommen. Es wird gerechtfertigt werden. Man kann die Ungerechtigkeit dieser Welt nur verkraften, indem man auf das Ende blickt. Wer an der göttlichen Intervention, die das Ende dieser Welt bringen wird, zweifelt, hat keinen Trost anzubieten. So ist auch das Böse in der Welt, das ist jetzt schwierig vielleicht, aber ich probiere es trotzdem. Das Böse in der Welt ist ein Beweis dafür, dass Gott existiert. Nicht, weil Gott der Grund für das Böse ist. Es ist ein Beweis dafür, dass Gott existiert, weil Gott einschreiten muss und sicher einschreiten wird, wenn denn das Böse böse ist. Denn die Einteilung in Gut und Böse muss ja Sinn machen. Wenn ich wirklich der Überzeugung bin, es gibt etwas Böses, dann muss es Gott geben. Denn von irgendjemand muss die Einteilung Gut und Böse herkommen. Und wenn ich sage, es gibt keinen Gott, dann kann ich gleich aufhören, davon zu reden, dass es gute und böse Dinge in der Welt gibt. Denn es gibt kein Maßstab für Gut und Böse. Dann gibt es im Prinzip den politischen und militärischen Brutalo-Darwinismus. Die Stärkeren setzen sich durch, fertig. Und wer verliert, hat nicht das Recht zu überleben. Wir hatten auch in Europa Regime, die das vertreten haben in den vergangenen Jahrzehnten. Nicht? Das Dritte Reich war so ein Regime. Die haben das genauso in ihrer Philosophie gehabt. Stalinismus war so ein Regime. Die haben das genauso gehabt. Ob links, ob rechts, ist alles irre und völlig wurscht. Wenn die Leute an Gott zweifeln und ihre Ideologien durchsetzen wollen, dann machen sie das aufgrund der Macht, die ihnen gegeben ist, aber nicht aufgrund irgendeines philosophisch richtigen Schlusses, den man ziehen könnte. Denn wer nicht an Gott glaubt, der hat auch keine Ethik. Die Klassifikation des Bösen als Böse ist eine hinreichende Argumentation für die notwendige Existenz des Guten, sonst gibt es kein Böses. Nur ein Ende dieser Welt, an den Gott richtet, wird allem einen Sinn geben. Und jetzt kommt der Trost. Der Trost ab Vers 14. Denn der Herr wird sein Volk nicht verstoßen. Er wird sein Eigentum nicht verlassen. Denn zur Gerechtigkeit wird zurückkehren das Recht und hinter ihm her alle, die von Herzen aufrichtig sind. Wer wird für mich aufstehen gegen die Übeltäter? Wer wird für mich auftreten gegen die, die Böses tun? Ich strapaziere jetzt, meine Lieben, euer Kurzzeitgedächtnis. Was war der Schrifttext heute zur Predigt? Psalm 23, Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt. Du schenkst mir voll ein. Wörtlich, nach dem Urtext heißt es dort, mein Kelch fließt über. Das heißt, du hast da dein Trinkgefäß und der schüttet rein und es geht schon über, bevor er aufhört. Der Kelch fließt über. Bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Wann kommt das denn im Psalm 23? Das kommt nach dem Todestal. Fällt euch das auf? Und ob ich schon wanderte durch das finstere Tal der Todesschatten, so fürchte ich doch nichts, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Und jetzt kommt das. In dieser Todeserfahrung, wo du ganz K.O. bist, spielt sich etwas anderes ab in deinem Himmel. Nämlich dort wirst du gerechtfertigt. Dort bereitet Gott für dich einen Tisch angesichts deiner Feinde. Die werden dort nicht dabei sein. Die werden nur sehen, dass du dort bist. Und dein Kelch wird überfließen. Das ist eschatologisch. Und deshalb sagt er, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, egal was mir passiert, egal was mir passiert. Also wenn ihr mich fragt, ob ich schon so weit bin, dass ich das existenziell genauso umsetzen kann, dann sage ich euch klipp und klar, nein, ich stehe davor vor Staunen und kann es nicht fassen. Aber das ist es, was am Schluss rauskommt. Egal, was mir passiert. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und jetzt sage ich es ein bisschen anders. Denn, Hebräisch, ich werde zurückkehren ins Haus des Herrn auf ewig. Das ist Eschatologie. Und von dem redet er hier auch in 94. Gott wird mein Verteidiger. Er steht auf für mich gegen die Übeltäter, gegen die, die Böses tun. Er sagt in Vers 17, wäre der Herr mir nicht eine Hilfe gewesen, so hätte wenig gefehlt und meine Seele hätte im Schweigen gelegen. Das heißt im Tod. Wenn ich sagte, mein Fuß wankt, so unterstützte mich deine Gnade, Herr. Als viele unruhige Gedanken in mir waren, beglückten deine Tröstungen meine Seele. Sagt er, dass der Christ und Nachfolger Jesu nicht leidet? Nein, sagt er nicht. Das Leiden ist nicht ferne von uns. Manchmal sind wir selber schuld dran, aber meistens auch nicht. Das Leiden ist nicht etwas Verdientes, das uns einfach draufgeknallt wird oder so. Das Leiden ist ein Ergebnis der Sünde dieser Welt. Und wir alle sind vertraut mit Leiden, mit Ungerechtigkeit, mit Enttäuschung, mit Verrat. Und doch sollten wir sagen können, deine Tröstungen beglücken meine Seele. Ich habe erfahren, dass der Herr mich nicht straucheln lässt. Das ist Lebenserfahrung in diesem Leben, in dem der Gläubige die Hilfe Gottes erfährt, aber auch eine Wirkung des Trostes, der von der Gewissheit ausgeht, dass Gott in allen Dingen am Ende Gerechtigkeit herbeiführen wird. Das ist ein wichtiger Gedanke, der auch Trost hat. Der Trost Gottes zielt auf die Ewigkeit, auf die Ordnung des Rechts und der Gerechtigkeit, die er einführen wird, nachdem er wiedergekommen ist. Und zum Schluss eine interessante Erkenntnis. Sollte mit dir verbündet sein der Thron des Verderbens, der Unheilschaft gegen die Ordnung. Wovon redet er hier? Sie rotten sich gegen die Seele des Gerechten zusammen. Unschuldiges Blut, sprechen sie schuldig. Wer ist der Unheilschaft gegen die Ordnung? Andere sagen, der aus Frevel eine Satzung macht, der das Böse zum Gesetz macht, der das Gesetz übel deutet, der Unheilschaft durch Gesetz. Wie viel Unheil ist geschaffen worden in der Geschichte dieser Welt? Durch Gesetze. Unheilschaft durch Gesetz. Ist Gott damit verbunden? Es gibt einen Thron, der ist ein böser Thron in der Bibel. Der ist so böse, dass der da drauf sitzt, sozusagen der Erzbösewicht ist, der diesen seinen Thron sogar über die Sterne Gottes erhöhen will. Da stimmen jetzt wieder die Ausdrücke, Jesaja Kapitel 14, Vers 13, nicht? Über den Thron, über die Sterne Gottes will er seinen Thron erheben. Bist du verbündet mit dem Thron des Verderbens? Und wenn wir schon bei Eschatologie sind, auch da habe ich Freiheit plötzlich zu sehen, ja, eschatologisch gibt es ja diese Feinde Gottes, die aber behaupten, auf der Seite Gottes zu stehen, der Thron des Verderbens. Bist du damit verbunden? Denn die sagen ja, sie handeln im Namen Gottes, die vom Thron des Verderbens her handeln, oder? Daniel erwähnt diesen frechen und tückischen König. Könige sitzen auf einem Thron. Dem der Betrug gelingt, ist Gott damit in Verbindung? Für uns als Bibelleser ist es ganz klar, natürlich ist Gott nicht in Verbindung mit dem Antichristen. Wie könnte er das sein? Vollkommen unmöglich. Ja. Wir sprechen da von Satan selbst, von seinen Versuchen, sich als Gott auf dem Thron der Herrschaft über diese Welt zu behaupten und durch alle seine Helfer, quer durch die Jahrhunderte, durch die er Gottes Gläubige verfolgt und schwer behindert und tötet. Der Thron des Verderbens vergeht sich systematisch am Gesetz Gottes. Das gilt als Prinzip in jeder irdischen Ungerechtigkeit, in jedem Krieg, auch in der Prophetie über die Verfolger des Volkes Gottes bis zur Zeit des Endes, in der Gott selbst sich aufmachen wird, um seinem Volk das Heil zu bringen. In der schlimmsten Zeit, sagt Daniel 12, wird der Fürst Michael sich aufmachen. Wenn es ganz trostlos ist, dann kommt er. Warum kommt dieser Zweifel? Ja, solltest du verbündet sein? Ja, weil man uns das einredet. Leute, das ist die Macht der Manipulation. Es wird uns ganz klar gemacht in dieser Welt, wer die Guten sind. Aber die sind's nicht. Und wenn ihr diesen Widerstand leisten könnt, innerlich, das Schema dieser Welt für Gut und Böse nicht zu übernehmen, dann werdet ihr ein anderes Schema in eurem Inneren haben, das Gut und Böse einteilt. Nämlich von der Bibel geprägt. Aber das bedeutet, dass wir die Dinge nicht gleich sehen können. Und da können Zweifel aufkommen. Der Gegenspieler ist so mächtig und wir warten in diesem Leben zuweilen lange auf das Eingreifen Gottes. Und manchmal werden wir nicht rehabilitiert in diesem Leben. Wir werden nicht rehabilitiert. Das kann uns auch passieren. Da passieren Dinge des Verrats, der Furchtbarkeiten und du kannst nichts machen. Und doch stimmt, dass Gott dich auch in dieser Phase deines Lebens hält. Das Ende des Psalms geht so: Der Herr wurde mir zur Burg, mein Gott zum Fels meiner Zuflucht. Er lässt ihre Ungerechtigkeit auf sie zurückfallen. Aber wann? Eben am Ende meistens. Und in ihrer Bosheit wird er sie vertilgen. Ja, das ist eine Seite Gottes. Er vertilgt die Bosheit. Und Mitleid mit der Bosheit zu haben, weil wir Nächstenliebe haben müssen mit dem Bösen an sich. Leute, das ist der sichere Zeichen beginnenden Wahnsinns. Das ist keine evangelische Logik. Es muss völlig klar sein, dass wir hier einen Unterschied machen dürfen und sollen. Es gibt das Gute und es gibt das Böse. Er lässt ihre Ungerechtigkeit auf sie zurückfallen. In ihrer Bosheit wird er sie vertilgen. Vertilgen wird sie der Herr, unser Gott. Ist dieser Wunsch legitim? Darf man sich das wünschen? Lieber Gott, fahre endlich drein und mach Ordnung. Und wenn ihr die Bibel lang genug gelesen habt, dann drängt sich diese Schlussfolgerung schon auf. Ja, das ist ein legitimer Wunsch. Und wenn man eure Liebe zu Gott, eure Liebe zum Nächsten dahingehend ausnutzen will, dass ihr damit auch gleichzeitig Ja sagt zu den Verbrechen und Übeltaten, die geschehen, dann, Leute, stimmt da oben was nicht mehr. Dann sind wir schon schwach gemacht durch irgendwas, durch Zeitgeist oder sonst irgendwas. Es muss klar sein, dass Recht bleibt, was Recht ist. Und Tatsache ist, Gottes Rache und Vergeltung an den Feinden und Unterdrückern seines Volkes bringt Befreiung von dieser Unterdrückung und die Lösung aller Probleme, die Gottes Nachfolgern das Leben schwer bis unmöglich machen. Wenn wir uns wünschen, dass der Gott des Gerichts aufstehen möge, dann wünschen wir uns den Sieg des Guten, der in Gottes Wort so häufig verheißen wird. Schluss, meine Lieben. Das ist jetzt noch einmal ein Versuch. Bitte begebt euch in eine assoziative Grundhaltung und schaut mal, wie das Wort Gottes auf euch wirkt. Ich lese jetzt aus dem Psalm 68, einen kleinen Abschnitt aus dem Psalm 68, mit dem, was wir jetzt die letzten 40 Minuten gedacht haben, im Hintergrund. Wie klingt Psalm 68 für euch? Hört. Also, es ist ein Psalm. Ich lese ab Vers 2. Gott wird sich erheben, es werden sich zerstreuen seine Feinde und die ihn hassen werden fliehen vor seinem Angesicht. Wie Rauch auseinandergetrieben wird, so treibst du sie auseinander. Wie Wachs vor dem Feuer zerschmilzt, so werden die Gottlosen umkommen vor dem Angesicht Gottes. Aber freuen werden sich die Gerechten, sie werden frohlocken vor dem Angesicht Gottes und jubeln in Freude. Singt Gott, spielt seinem Namen, macht Bahn dem, der einherfährt durch die Wüsten. Jah ist sein Name, Jahwe, und frohlockt vor ihm. Ein Vater der Weisen, ein Richter der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Ein Richter der Witwen, das heißt nicht, dass er sie verurteilt, das heißt, dass er sie beschützt. Ein Richter der Witwen. Gott ist es, der Einsame zu Hause wohnen lässt. Gefangene hinausführt ins Glück, Widerspenstige jedoch bleiben in der Dürre. Versteht ihr? Diese Spannung ist immer da. Solange diese Welt in ihrer Sündhaftigkeit besteht, wird diese Spannung da sein. Und wer einseitig nur auf eine Seite ständig schlägt, dass die Kerbe immer tiefer wird, stellt Gott nicht folgerichtig dar, sondern einseitig. Und es wird zu einer eigenartigen Theologie führen. Habt ihr gewusst, liebe Freunde, dass Jesus in seinen Reden das Psalmenbuch häufiger zitiert als alle anderen Bücher des Alten Testaments? Können Sie mal so eine Stricherliste machen? Wir könnten also unsere Aufmerksamkeit auch einmal ganz besonders auf das Buch der Psalmen legen und die tiefen theologischen Einsichten wahrnehmen, die uns diese Texte bieten. Und das ist eine Sache eurer persönlichen geistigen Erfahrung. Ich meine das also wirklich denkerisch, geistige Erfahrung. Ja? Macht eure eigenen Erfahrungen mit den Texten der Preisungen, wie Martin Buber das sagt. Das sind die Preisungen, die Psalmen. Gott segne euch. Und was mich betrifft, wir erwarten tatsächlich, dass er wiederkommt und all dem Unsinn hier ein Ende macht und die Unterdrückten befreit und uns in dieses Land führt, wo es nur mehr Frohlocken und Jubeln gibt. Und selbst wenn wir in dieser Welt dafür ausgelacht werden, weil das unsere Hoffnung ist, was macht das schon? Lasst sie lachen. Wir sind reich. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.